230.000 Beschäftigte arbeiten alleine beim Land Niedersachsen und einer ist für sie ganz besonders verantwortlich. In seinem Ministerium werden nämlich Themen wie Nachwuchsgewinnung, Arbeitgebermarketing, Arbeitsschutz und Beamtenrecht ressortübergreifend behandelt. Heute ist Boris Pistorius zu Gast. Er ist seit 2013 Innenminister hier in Niedersachsen, Experte für Innen- und Sicherheitspolitik und insbesondere für die Polizei zuständig. Was ihn antreibt, welche Erwartungen er an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat und ob er sich eigentlich selbst auch als Arbeitnehmer sieht, das alles erfahrt ihr in dieser ersten Folge. Ich bin Malte Schlumbohm und ihr hört Niedersachsen Calling. Der perfekte Gast, um einige Klischees rund um die Arbeit beim Land aus der Welt zu schaffen, Niedersachsens Minister für Inneres und Sport, Boris Pistorius. Herzlich willkommen.
Danke, Herr Schlumbohm.
Jetzt habe ich die Klischees schon angekündigt und ich glaube, das Land hat da vielleicht sogar zu kämpfen mit Klischees rund um, es gibt die Polizei, es gibt vielleicht das Finanzamt und da beginnt es schon, denn das sind eher so staubige Jobs. Da würden Sie wahrscheinlich aber eher widersprechen, oder?
Das Tolle an der Landesverwaltung ist, dass da wirklich jeder und jede was finden kann. Sie haben ja zu Recht die Polizei genannt, die Finanzbehörden, nicht zu vergessen die Lehrerinnen und Lehrer an unseren Schulen, aber auch die ganz exotischen Berufe, Tierpflegerinnen und Tierpfleger in der Bienenzucht oder in der Pferdezucht. Wir haben Kampfmittelbeseitiger, also die Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg beseitigen, ausräumen. Also wir haben eine unglaubliche Vielzahl von Berufen, Vermessungsingenieure, IT-Ingenieure, IT-Techniker. Also die Bandbreite ist enorm und da ist für jeden was dabei. Und das Beste daran, es gibt kaum einen Arbeitgeber, bei dem man Familie und Beruf so unter einen Hut bringen kann wie beim Land Niedersachsen.
Sie haben jetzt schon ganz, ganz viele Arbeitsbereiche angesprochen. Über einen würde ich heute insbesondere mit Ihnen sprechen. Und zwar ist das der Bereich Flüchtlingsaufnahme. Weil da hatte ich gedacht, Sie waren selbst auf Lesbos vor Ort, haben sich die Situation dort angeschaut. Hat das Ihren Blick auf die Verwaltung nochmal geändert? Weil ich dachte, das muss ja total eindrücklich gewesen sein, wenn hier im Land Niedersachsen an den PCs Leute arbeiten, die aber für Situationen verantwortlich sind, die so tausende Kilometer weit weg sind, ändert das nochmal den Blick auf Verwaltung und auf Verantwortung?
Jeder solcher Besuche verändert nochmal die Perspektive, weil man eben nicht aus dem eigenen normalen, stetig sich wiederholenden Umfeld heraus auf die Dinge betrachtet. Oft noch unter der Perspektive der eigenen Zuständigkeiten, wenn man dann auf Lesbos ist, wenn man mit dem Boot der griechischen Küstenwache rausfährt, so wie ich das im Februar 2016 gemacht habe und dabei ist, wie völlig überladene und seeuntaugliche Flüchtlingsboote gerettet werden und dann in der Folge weiß und sieht, was Beschäftigte der Landesverwaltung leisten und tun, damit diese Menschen dann irgendwann nach einem langen Weg ankommen können, buchstäblich, aber auch im übertragenen Sinne, dass sie Papiere haben, dass sie aufgenommen werden, dass sie gesundheitlich untersucht werden, dass die Asylverfahren betrieben werden. Da hängen ganz, ganz viele Arbeitsbereiche dahinter. Genauso wie zum Beispiel nach meiner letzten Reise im Oktober, November 2019, als ich dann mich dafür eingesetzt habe, dass wir Kinder und Jugendliche von der Insel aus diesen entsetzlichen Zuständen in den Lagern herausholen sollten. Das hat dann ein paar Monate gedauert, bis das anlief. Aber dann zu sehen, wie die eingespielte, tolle Verwaltung auf den verschiedenen Ebenen hier in Niedersachsen dafür gesorgt hat, dass die Menschen hierher kommen konnten, wie sie hierher kommen konnten, dass sie verteilt wurden nach einer gewissen Zeit, dass Willkommens- und Ankommenskurse angeboten und organisiert werden. Da ist dann Verwaltung beteiligt, medizinisches Personal, Lehrpersonal. Also wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Und das ist eine ganz, ganz verantwortungsvolle Aufgabe.
Sie kennen jetzt die Situation von vor Ort und haben sicher auch mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern darüber gesprochen. Wie haben Sie das Engagement daraufhin erlebt, gerade wenn Sie dann die Situation geschildert haben und Ihnen jemand gegenüber sitzt, der daran arbeitet?
Das Schöne war, dass das gar nicht so viel verändern konnte oder musste, weil die meisten Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, tun das entweder, weil sie es immer wollten und schon längere Zeit da sind oder weil sie gerade dorthin gekommen sind und weil sie eine Affinität zu dem Thema haben, weil sie dort arbeiten wollen. Aber natürlich ist es so, wenn man dann von so einer Reise wiederkommt, ist man selber übervoll von Eindrücken, die man gerne mitteilt auch. Und natürlich macht das mit dem einen oder anderen noch etwas, genauso wie es mir ja dann auch geht.
Jetzt sind wir schon so sehr konkret geworden, aber geht es Ihnen insgesamt so, dass Sie Ihre Mitarbeiter so engagiert erleben?
Also von Ausnahmen abgesehen, die gibt es in jeder Branche, in jedem Beruf, in Ihrem wie in meinem. Ja, also die sind alle hoch motiviert und vor allen Dingen habe ich das jetzt zweimal erlebt in Krisensituationen. Einmal 2015, 16, als wir so überrascht wurden von der enorm hohen Zahl von Menschen, die in kürzester Zeit kamen auf der Flucht. Oder auch jetzt in der Pandemie, als die Pandemie ihren Anfang nahm vor einem Jahr, habe ich wieder einmal erlebt, was ich immer schon wusste und was ich dann gerne auch nach draußen kommuniziere, weil viele Menschen, die über Verwaltung Witze machen oder sich beschweren, das einfach nicht immer auf dem Schirm haben und die einfach nicht immer wissen, wie zuverlässig, flexibel und belastbar der öffentliche Dienst ist, wie zuverlässig auch gerade dann, wenn es darum geht, zu improvisieren, neue Wege auszuprobieren, weil sie einfach erforderlich sind, weil die Situation, in der man ist, in die man geraten ist, es einfach erfordern. Und das macht Spaß, das zu sehen. Das macht einen auch stolz, das zu sehen.
Das glaube ich. Gerade in der freien Wirtschaft erlebt man das ja auch so, da wo ich unterwegs bin, dass sich die Leute jetzt reinhängen, um da wirklich diese Krisensituation auch auszuhalten und sich eben dann im Zweifel auch für ihren Arbeitgeber oder für sich selbst einzusetzen. Und das scheint bei der Verwaltung ja auch so zu sein. Mich interessiert aber auch jetzt unabhängig von diesen Bereichen, in denen gearbeitet wird, was es für Beschäftigungsverhältnisse gibt. Das sind nicht alles Beamte beim Land, oder?
Nein, beileibe nicht. Wir haben natürlich viele Beamtinnen und Beamte, gerade bei der Polizei und auch im Lehrbereich, im Lehrerbereich. Aber wir haben natürlich auch Tarifbeschäftigte und ganz normale Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das zieht sich durch alle Bereiche der Verwaltung durch. Und alle sind wichtig und alle werden gebraucht an den Stellen, an denen sie eingesetzt sind, mit den Kompetenzen, die sie mitbringen oder erwerben.
Und der Grund, ich kann mich da erinnern, damals bei mir in der Schule, so lange ist es nicht her, da war
bei immer mir schon.
Aber bei mir nicht so. Und deswegen damals bei diesen Messen und so, wenn man da unterwegs war mit der Schule, da hieß es immer, wenn du Beamter wirst, da hast du die absolute soziale Sicherheit, da musst du dir gar keine Sorgen mehr um die Zukunft machen. Ist das denn, gilt das für alle Beschäftigten beim Land?
Ja, mit Abstrichen schon, weil auch Beschäftigte und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden in der Regel nicht entlassen, es sei denn, es sind befristete Verhältnisse, die gibt es natürlich hier und da auch. Aber nein, im Kern sind sie genauso gestellt, nicht genauso gestellt natürlich, aber haben auch einen sicheren Arbeitsplatz, wenn nicht irgendwas passiert, was besser nicht passieren sollte.
Jetzt haben wir schon so ein bisschen über meine persönlichen Erfahrungen gesprochen. In der Vorbereitung ist mir nochmal aufgefallen, ich wollte jetzt eigentlich zum Thema Einstiegsmöglichkeiten, aber ich glaube, diese Zeit dazwischen ist nochmal ganz wichtig. Das Abi oder der Schulabschluss ist gemacht und danach geht es dann an die Joborientierung. Was will ich genau machen? Bei mir war es so, ich wusste überhaupt nicht, wo es jetzt hingehen soll. Und ich habe dann nochmal ein freiwilliges Jahr eingeschoben. Bei mir war es der Bundesfreiwilligendienst und ich habe den tatsächlich beim Land Niedersachsen gemacht. Beim NLWKN, sperrige Abkürzung, aber Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz. Habe ich immer noch so drin.
Sehr interessanter Bereich übrigens. Ja.
Für mich auch. Ich war da im Bereich Artenschutz. Und wird das noch ausgebaut? Soll dieser Freiwilligenbereich noch ausgebaut werden? Weil ich kann mich daran erinnern, mir hat das so wahnsinnig viel geholfen in der Orientierung.
Ja, na klar wollen wir das auch ausbauen, weil wir auch merken, dass die Nachfrage, der Wunsch der jungen Menschen auch groß ist, so etwas zu machen. Sei es zur Orientierung oder sei es, um nochmal was ganz außer der Reihe zu machen zwischen dem Abschluss der Schule und dem Beginn einer Ausbildung oder eines Studiums. Da tut's gut, nochmal, wie soll ich sagen, sich den Kopf zurechtzurücken, nochmal woanders hinzugucken, andere Eindrücke zu sammeln, bevor man dann den eingeschlagenen oder den vor sich liegenden Weg einschlägt. Und das ist schon gut.
Absolut, für mich war das auch so. Gerade mal an die 40-Stunden-Woche rangeführt werden oder dann das erste Mal eine eigene Wohnung haben und dann bin ich immer von Lehrte nach Hannover gependelt. Das war auch spannend damals.
Und das ist auch keine neue Erfahrung. Also ich bin jetzt, mein Abitur liegt über 40 Jahre zurück und ich wusste nach dem Abitur auch nicht sofort, was ich machte. Und dann kam die Bundeswehr damals noch und dann kam eine kaufmännische Lehre und erst danach habe ich mich entschieden zu studieren. Das ist auch, jeder Weg ist für jeden richtig.
Würden Sie es denn empfehlen, wenn Sie sagen, Sie haben den Wehrdienst gemacht, ich habe den Freiwilligendienst gemacht, ich würde eigentlich jedem nochmal empfehlen, da so ein kleines freiwilliges Jahr nochmal dazwischen zu schieben.
Also wenn ich heute die Möglichkeit hätte, von der Schule ginge, würde ich auch ein freiwilliges soziales Jahr machen, würde wahrscheinlich irgendwo im Ausland vielleicht sogar, aber möglicherweise auch bei der Landesverwaltung. Ich kann nun heute nicht mehr unbefangen darüber sprechen, weil ich viele Bereiche natürlich kenne.
Ich schon.
Ja, aber ich würde es jedem empfehlen, weil die Bereiche eben so vielfältig sind und weil man sehr schnell auch sein vielleicht falsches Bild von öffentlicher Verwaltung ablegen kann, allein schon aufgrund der Vielfalt der unterschiedlichen Berufe und Ausbildungswege.
Da ist es ja sicher auch nochmal wichtig, sich zu orientieren. Und das geht mittlerweile auch besser nochmal online bei der Landesverwaltung. Da hat sich die Verwaltung gerade neu aufgestellt.
Ja, wieder mal. Also wir haben nicht erst jetzt angefangen, aber wir haben das nochmal wieder jetzt relaunched, nochmal erneuert. Auch im Active Web Design mit allem, was dazugehört, dass man auch von den verschiedenen Geräten vernünftig und optisch und vom Eindruck her gut darauf zugreifen kann. Und das ermöglicht viele Sichtweisen und viele Perspektiven und Einblicke. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, gerade auch um den ersten Schritt zu machen, der dann folgt. Ist das natürlich viel leichter, als das früher war. Früher kaufte man bisweilen die Katze im Sack.
Das heißt, man hat da nicht nur die Informationen rund um die Jobs, sondern auch, welche Jobs an sich ausgeschrieben sind.
Genau, das kann man alles einsehen, was ist ausgeschrieben, was braucht man dafür, welche Möglichkeiten ergeben sich daraus. Das ist wirklich ein ganz umfassendes Bild dessen, was möglich ist.
Da würde ich gerne mal so eine kleine Momentaufnahme machen. Welche Jobs sind denn gerade besonders gefragt beim Land?
Also sehr deutlich kann man das sagen für den gesamten Bereich der IT. Wir brauchen IT-Fachleute, Ingenieure, Techniker, Softwareentwickler. Da haben wir wie viele andere auch einen enormen Bedarf. Wir haben aber auch bei den Landschaftsgärtnern einen großen Bedarf im Straßenbau. Übrigens kann man da auch den Führerschein machen. Also es gibt viele Bereiche, in denen wir gerade aktuell intensiv suchen, bei der Polizei übrigens auch immer und auch im Schulbereich. Also das Land hat viel Nachfrage. Und wer sich dafür interessiert, sollte jetzt zuschlagen.
Wissen Sie, warum das gerade in diesen Bereichen ist?
Das sind so Wellenbewegungen. Also im Schulbereich haben wir
Ja.
das wirklich fast in messbaren Wellen. Mal haben wir einen Lehrer-Bewerber-Überhang und mal haben wir Mangel. Bei der Polizei sind wir in den letzten Jahren immer sehr gut aufgestellt gewesen, was die Bewerberzahlen angeht. Wir haben allerdings auch sehr viel eingestellt. Naja, und bei den IT-Berufen ist es relativ einfach. Die Digitalisierung unserer Gesellschaft ist unglaublich dynamisch unterwegs. Das heißt, in allen Lebens- und Berufsbereichen und Branchen werden IT-Leute gesucht und deswegen ist der Bedarf dort sehr, sehr hoch und wir stehen wirklich im Wettbewerb, auch mit Bereichen, in denen mehr bezahlt wird, aber in denen vielleicht der Einsatzbereich nicht so vielfältig und komplex und unterschiedlich ist, aber auch die Arbeitsplatzsicherheit vielleicht nicht so. Also von daher ist das schon ein Feld, wo sich das sehr deutlich zeigt, worauf es ankommt und warum der Bedarf so hoch ist.
Also doch wieder das Thema, was ich angesprochen hatte bei der Berufsberatung, soziale Sicherheit, das bietet das Land.
Das ist auch, das hat auch, oder der Wert dieses Merkmals,
Ja.
ist auch Wellenbewegungen, unterworfen. In Zeiten, in denen man praktisch keine Arbeitslose zu beklagen hat, sinkt dieses Merkmal in seiner Bedeutung immer deutlich ab. Aber sobald man in Krisen ist oder die Arbeitslosigkeit steigt, steigt auch immer das Interesse am öffentlichen Dienst.
Wir hatten eben schon ein bisschen über meine Karriere gesprochen, den kurzen Freiwilligendienst, das Jahr dazwischen. Vorher hatte ich noch das Abi gemacht, das war so mittelmäßig, danach ein abgebrochenes Studium. Könnte ich denn noch beim Land Niedersachsen anfangen
Ja klar,
damit?
jederzeit. Leute wie Sie können wir ja immer gebrauchen.
Das heißt, im Grunde wird auch jeder gebraucht. Also es gibt keine Voraussetzungen, die man unbedingt erfüllen muss.
Nein, also eine abgeschlossene Schulausbildung,
Ja.
ja, das ja, aber es muss nicht das Abitur sein. Es gibt für alle Schulabschlüsse Jobs beim Land. Und dann kann man bei uns die entsprechenden Ausbildungen machen. Oder aber, wenn man studiert, kommt man mit einem abgeschlossenen Studium zu uns.
Und das Gleiche gilt auch, wenn ich schon eine Ausbildung habe, vielleicht im handwerklichen Bereich und da in diesem Bereich
Wir
dann
haben zum
berufe.
Beispiel beim Kampfmittelbeseitigungsdienst oder auch bei der Polizei Leute mit anderen Berufsabschlüssen. Bei der Polizei sind es auch ab und zu handwerkliche Berufe, genau wie beim Kampfmittelbeseitigungsdienst. Oder jemand hat schon eine Rettungssanitäterausbildung oder. Das ist ganz unterschiedlich. Und keineswegs kommen immer alle sofort nach der Schule, aber viele durchaus.
Jetzt waren wir schon viel bei mir. Ich würde aber gerne noch mehr über Sie sprechen, wenn Sie jetzt schon mal im Podcast sind. Erstmal die Frage, was Ihre Motivation angeht, wo genau die herkommt. Und da finde ich spannend, fühlen Sie sich selbst eigentlich als Arbeitnehmer oder eher als Arbeitgeber?
Beides. Also natürlich bin ich Arbeitgeber für viele, viele zigtausend Menschen in meinem Geschäftsbereich des Innenministeriums. Aber ich bin letztlich auch Arbeitnehmer. Ich bin als Minister heißt ja übersetzt nichts anderes als Diener. Ich bin Diener des Landes Niedersachsen, also der fast 8 Millionen Menschen die in diesem Land leben. Und das ist mein Broterwerb. Das ist mein Broterwerb auf Zeit, mein Job auf Zeit, solange wie ich im Amt bin und gewählt bin. Und ich werde vom Land bezahlt, also bin ich auch Arbeitnehmer.
Das mit Minister wusste ich gar nicht so. Das finde ich spannend, habe ich was Neues gelernt. Aber in öffentlichen Dienst steckt das ja auch schon drin. Das war das, was ich mir dazu notiert hatte. Und ist Ihre Motivation auch das Gemeinwohl?
Ja, natürlich. Wenn man in die Politik geht, sollte es so sein, dass man sich dafür interessiert und das einen antreibt, Dinge besser zu machen für die Menschen, für Sicherheit zu sorgen, für Auskommen zu sorgen, für Bildung zu sorgen, ganz egal, in welchem Politikbereich man unterwegs ist. Und ich habe ja schon eine politische Station vorher gehabt als Oberbürgermeister der drittgrößten Stadt in Niedersachsen, Osnabrück. Und auch da habe ich ja für viele, viele Beschäftigte Verantwortung getragen, für 160.000 Einwohner damals und eben für eine Stadt, die ein Bilanzvolumen hat von über 1,5 Milliarden Euro. Und das macht man nicht, wenn man nur Interesse daran hat, Dinge zu verwalten, sondern man möchte gestalten, man möchte das Amt, was man hat, die Einflussmöglichkeiten, die man hat, zusammen mit anderen dafür nutzen, das Leben für viele, möglichst viele Menschen besser zu machen und auf die Zukunft Einfluss zu nehmen.
Jetzt haben Sie schon gesagt, gestalten statt verwalten. Das ist ein Punkt, den ich auch ganz oft im Zusammenhang mit der Verwaltung höre. Da finde ich jetzt spannend, gerade durch Corona hat sich diese Fragestellung nochmal an die Oberfläche gekommen. Und zwar das Land oder die Politik als Dienstleister wurde jetzt in der Vergangenheit immer wieder diskutiert. Gab es spannende Diskussionen auch von Richard David Precht und anderen Philosophen und verschiedene Meinungen dazu. Und viele Menschen sehen gerade dadurch, dass sie die Steuern zahlen und dass sie eben Geld für die Politik, wenn man so möchte, bereitstellen, sehen Land oder Staat als Dienstleister. Sehen Sie das auch so?
Ja, als Dienstleister schon, aber nicht als Diener. Der Unterschied ist, es gibt keine staatliche Leistung oder keinen Anspruch darauf, von einem Politiker etwas zu bekommen auf Zuruf. Es besteht ein Anspruch darauf, dass der Staat die Dienstleistung, für die er da ist, allen gleichermaßen und nach gleichen Regeln erbringt. Das ist das Entscheidende. Also Gerechtigkeit und Gleichheit in dem, was der Staat, was also die Verwaltung tut, keine Willkür. Das wird sichergestellt durch die Gesetze, die dem Handeln zugrunde legen. Deswegen ist das so wichtig, dass Verwaltung nicht einfach nur Verwaltung ist. Die gibt es in autoritären Staaten ja auch. Da geht dann alles nach Befehl und Gehorsam und willkürlich. Aber in einem Rechtsstaat, in einer rechtsstaatlichen Demokratie mit einer Verfassung wie unserer, kommt es eben darauf an, dass die Verwaltung auf der Grundlage dieser Gesetze handelt und in diesem Handeln auch überprüfbar ist durch die unabhängige Justiz. Auch das ist ein besonderes Merkmal von öffentlicher Verwaltung und der Struktur unseres Staates. Deswegen ja, Dienstleister, natürlich ist der Staat Dienstleister. Er ist nicht um seiner selbst willen da, sondern für die Bürgerinnen und Bürger der Gesellschaft, in der wir alle leben.
Aber der Staat oder in dem Fall das Land darf den Bürgern auch was abverlangen für die Rechte, die es bereitstellt.
Er muss es sogar, sonst funktioniert das System nicht. Natürlich ist ein Staat durch die demokratische Legitimation der Verwaltung durch das Parlament, durch die Gesetze, die ihr den Handlungsspielraum geben, ist die Verwaltung erstens verpflichtet zu leisten, wofür sie da ist, aber sie ist auch berechtigt, dem Menschen Lasten aufzulegen oder Beschränkungen aufzuerlegen. Ja. Das wird immer übersehen, das macht die Verwaltung nicht willkürlich. Da geht es dann um Beschränkungen beim Bauen oder im Straßenverkehr, bei Geschwindigkeiten, beim Steuernzahlen. Das sind ja alles keine Leistungen, die der Staat für den Menschen erbringt, sondern das auf den ersten Blick jedenfalls. Auf den zweiten aber sehr wohl, weil es nämlich das Regelwerk, mit Leben erfüllt, das unser Zusammenleben überhaupt erst ermöglicht.
Wahnsinnig spannend, aber jetzt sind wir thematisch ein bisschen abgewandert. Ich würde gerne nochmal über Ihre Motivation sprechen und über Gemeinwohl. Sie haben ja erst die juristische Laufbahn eingeschlagen. Haben Sie da schon gemerkt, dass Sie diese Werte vertreten, dass Sie für das Gemeinwohl einstehen wollen? War das die Motivation damals?
Ja, also ich muss ehrlich gestehen, als ich das Abitur machte, wusste ich auch noch nicht, was ich machen wollte und habe dann auf Empfehlung eines Sportfreundes von mir eine Lehre gemacht als Groß- und Außenhandelskaufmann. Das hat mir sehr geholfen, so die Flausen, die man als ganz junger 18-jähriger Abiturient im Kopf hatte, zu verlieren. Das war gut, weil man so richtig geerdet wurde, wie man so schön sagt. Und dann während der Berufsschulzeit in dieser Ausbildung bin ich das erste Mal mit Rechtsfragen in Berührung gekommen, Handelsgesetzbuch und so weiter und so weiter. Damals habe ich Interesse daran gefunden, aber richtig Blut geleckt, wie man so schön sagt, habe ich dann, als ich die ersten Berührungen hatte mit wirklich politischem Alltag in meiner Partei, der SPD, in meinem Ortsverein in Osnabrück, und das dann in Zusammenhang brachte als junger Mann mit Verfassungs- und Rechtsfragen im Sinne von eben Grundrechten, Menschenrechten und so weiter und so weiter und wie ein Staat verfasst ist, also welche Verfassung er hat. Das hat wiederum dann seine Rückkopplung gehabt zu meinem ausgeprägten historischen Interesse. Und das alles hat mich dann dazu geführt, ich will was in diesem Staat machen. was wusste ich noch nicht? Und ich habe auch nicht geahnt und geplant, dass ich mal Oberbürgermeister oder Innenminister werden würde. Das hat sich dann eben am Ende so ergeben.
Aber es ist gelungen und damit sind Sie dann Repräsentant des Staates oder jetzt des Landes geworden. Als Repräsentant müssen Sie ja schwierige Entscheidungen treffen, auch oft gegen Widerstände und manche. Es gibt ja ganz selten diese hundertprozentige Entscheidung, das ist der richtige Weg und das ist der falsche. Wie gehen Sie damit um? Wie treffen Sie die richtige Entscheidung?
Also erstmal glaube ich, ist es wichtig, dass man den Mut hat, Entscheidungen zu treffen. Wer keine Freude hat daran, Entscheidungen zu treffen oder wer die Dinge vielleicht einmal zu oft abwägt, der ist im Zweifel in Berufen, in denen Entscheidungen relevant und zentral sind, nicht richtig aufgehoben. Aber am Ende kann man gute Entscheidungen nur dann treffen, finde ich immer, wenn man weiß, für wen man sie trifft. Das ist der erste Punkt. Also man muss genau wissen, welches Problem löse ich eigentlich für wen und mit welchem Ziel. Und das Zweite ist, ich muss eine möglichst breite und gute Entscheidungsgrundlage haben. Eine Entscheidung ist dann im Zweifel immer noch nicht garantiert 100% richtig, aber die Wahrscheinlichkeit steigt mit der Gründlichkeit, mit der eine Entscheidungsgrundlage erarbeitet wird. Das wiederum hängt aber davon ab, wie viel Zeit man hat. Und manchmal hat man keine Zeit oder keine Erfahrung. Nehmen wir das Beispiel der Pandemie. Viele Entscheidungen, die jetzt in den letzten 12 Monaten haben getroffen werden müssen, dafür gab es keine Blaupause und man musste sie oft schnell treffen, in der Hoffnung, dass die Entwicklung der Pandemie einen nicht überholt und die Entscheidung als völlig falsch dastehen lässt. Und das kommt dann eben vor, aber daran sieht man eben auch, wie Entscheidungen funktionieren und ablaufen. Am Ende ist entscheidend für jeden Einzelnen, dass man mit der Entscheidung in dem Moment, in dem man sie trifft, aus Überzeugung und nach bestem Wissen und Gewissen leben kann.
Ich glaube, das ist ein ganz spannender und wichtiger Punkt, weil Sie ja nicht der einzige Repräsentant dieses Staates sind, sondern das Gleiche erleben vielleicht Polizisten auf der Straße in Bürgersituationen. Genau. Das erlebt vielleicht der Vollstrecker beim Finanzamt auch. Und Sie, aber auch diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ihnen, die erleben alle Kritik. Sie wahrscheinlich nochmal insbesondere. Wie gehen Sie denn mit dieser Kritik um? Also haben Sie da vielleicht jetzt für den Polizisten, für die Polizistin nochmal einen Tipp, wie Sie damit umgehen?
Also erstens finde ich, muss jeder von uns allemal, wenn er im Staatsdienst arbeitet, öffentliche Kritik oder Kritik von Betroffenen ertragen. Punkt. Wer nicht kritisiert werden will, sollte das nicht tun. Aber ich sag mal, es gibt auch keinen kritikfreien Raum in der freien Wirtschaft oder im Privatleben. Also Kritik gehört zum Leben. Kritik gehört auch zwingend dazu, um besser zu werden in dem, was man tut und als Persönlichkeit noch besser zu werden. Ich kann jedem nur immer empfehlen, das ist aber auch ein Erfahrungswert, den man im Laufe der Jahre im Job dann sammelt. Das, was ich gerade sagte, ist wichtig. Ich muss im Augenblick der Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen mich fühlen. Und das setzt voraus, dass ich einen Kompass habe, dass ich eine Haltung, dass ich Prinzipien habe. Und eines dieser Prinzipien ist immer, die Menschen gerecht und nach Möglichkeit gleich zu behandeln. Das gilt für jeden Beruf, gilt übrigens auch für die freie Wirtschaft oder auch fürs Privatleben. Gibt es viele einfache Volksweisheiten, die das umschreiben, wie du mir, so ich dir und tu niemand anderem etwas zu, füge niemand anderem etwas zu, was du nicht zugefügt haben möchtest und so weiter. Wenn das Prinzip eingehalten wird und wenn man Dinge tut, weil man Menschen mag, also eine Aufgabe ausfüllt, weil man Menschen mag, hat man schon mal eine gute Voraussetzung, finde ich. Und da muss man halt andererseits auch die Selbstreflexion mitbringen und wissen, von sich selber wissen, dass niemand fehlerfrei ist. Und dass jeder Fehler machen wird und entscheidend ist am Ende, wie man mit dem Fehler und mit der Kritik umgeht. Kritik muss sachlich sein, sie darf nicht persönlich und beleidigend sein, aber wenn sie das ist, muss ich mich damit als Beamter, als Angestellter, als Minister eben auch auseinandersetzen und mich selbst reflektieren und fragen, ist da was dran an der Kritik? Würde ich im Nachhinein das ein oder andere anders entscheiden oder betrachten? Das gehört dazu, sollte aber nicht nur für Staatsdiener gelten, eigentlich für jeden. Und jede.
Und dann sollte es auch von dem Arbeitgeber Unterstützung geben, gerade wenn dann schwierige Entscheidungen getroffen werden. Ich glaube, bei Staatsdienern ist das vielleicht nochmal im öffentlichen Raum, dass man komplexere oder vielleicht strittigere Entscheidungen trifft. Hilft das Land Niedersachsen dabei oder fängt das auch mal Leute auf, die jetzt, wie zum Beispiel der Vollstrecker, der eigentlich denkt, ob das jetzt sein muss, dass wir hier eben vollstrecken in dieser einen Wohnung. Eigentlich würde ich ihm gerne noch mal eine Chance geben. Gibt es da Unterstützung?
Ja, natürlich gibt es die. Es gibt erstens durch die Ausbildung viel Basis, aber durch die Fortbildung natürlich auch viel laufende Unterstützung. Und natürlich haben wir den Anspruch, dem werden wir aber sicher auch nicht immer gerecht. Auch wir haben ja Fehler und machen Fehler. Aber wir versuchen schon, auch da zu sein und auch für eine Fehlerkultur zu sorgen, aber auch dafür zu sorgen, dass jemand, der in solchen Situationen Zweifel hat, den aufzufangen, ihn zu beraten, zu coachen, wie man neudeutsch sagt, und ihm damit zu helfen, in seiner beruflichen, auf seinem beruflichen Weg sich weiterzuentwickeln.
Das hat ja alles mit einer guten Arbeitsatmosphäre zu tun. Wichtig sind mittlerweile ja auch so Sachen wie Work-Life-Balance oder betriebliche Gesundheitsförderung. Das gibt es auch vom Land, oder?
Ja, natürlich gibt es das. Es gibt auch die ausdrückliche gesundheitliche Betrachtung des Arbeitsplatzes, sowohl was Hardware als auch Software im weitesten Sinne angeht. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf habe ich genannt. Da wird das Land regelmäßig auditiert. Also wir kriegen regelmäßig zertifiziert, wie gut wir in diesem Feld sind. Weil wir natürlich wissen, wie wichtig das ist. Nicht nur, um den Menschen ein ausbalanciertes Leben zu ermöglichen, mit Familie, mit Kindern, mit Beruf und vielleicht auch noch Ehrenamt und natürlich mit Freizeit. Für die Menschen selber ist das wichtig, aber es ist ja auch für uns wichtig. Wenn wir ein attraktiver Arbeitgeber sein wollen, und ich habe ja beschrieben, wir haben ja darüber geredet, wie schwierig es ist, in bestimmten Branchen junge Leute zu finden, die bei uns anfangen, weil es einfach eine so große Konkurrenz gibt auf der Arbeitgeberseite, dann muss man als Arbeitgeber besonders attraktiv sein. Da wir im öffentlichen Dienst, wie soll ich sagen, nicht gerade dafür bekannt sind, dass man bei uns reich wird durch die Arbeit, die man leistet, gutes Auskommen ja, aber nicht reich wird, müssen wir andere Faktoren entwickeln, immer weiter entwickeln, die es attraktiv machen, bei uns zu arbeiten. Also Vereinbarkeit, Familie, Beruf, die Möglichkeiten auch Freiräume zu kriegen, um Angehörige zu pflegen oder die Möglichkeit auch flexibel in Teilzeitmodellen zu wechseln oder jetzt in der Pandemie wirklich erprobt Homeoffice-Optionen auszuschöpfen. In all das sind wir wirklich gut und das macht uns, glaube ich, auch wirklich zu einem sehr, sehr attraktiven Arbeitgeber.
Eine Sache, mit der viele Beamte, glaube ich, umgehen müssen, das kenne ich so aus meinem Bekanntenkreis, ist, dass man im Zweifel auch versetzt werden kann in eine andere Stadt. Wird da was getan, damit das vielleicht leichter fällt mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, falls man schon mal ein Kind hat, falls man Familie hat? Oder wird da auch den Vorlieben des jeweiligen Beamten gefolgt?
Das kommt wirklich viel, viel seltener vor, als das gemeinhin geglaubt wird. Das ist zum Beispiel bei Bundesbehörden, bei der Bundespolizei zum Beispiel oder beim Zoll, sind ja beides Bundesdienststellen, viel, viel stärker ausgeprägt, einfach weil die Zentrale in Berlin sitzt oder und in Bonn oder in anderen Städten und dann aber natürlich im ganzen Land vertreten ist. Und da kann es schon mal passieren, dass man für einen ähnlichen Job oder für eine Beförderung ein paar hundert Kilometer umziehen muss. Das fällt vielen natürlich schwer, ist dann aber eine persönliche Entscheidung. Innerhalb des Landes Niedersachsen ist das weniger ein Problem. Wir nehmen sehr viel Rücksicht auf die persönlichen Wünsche und Bedürfnisse. Es ist am Ende immer eine Entscheidung, ob man für einen Posten, der einen weiterbringt, inhaltlich von der Führungsaufgabe oder wie auch immer bereit ist, umzuziehen oder nicht. Aber das hält sich in Grenzen.
Das geht ja auch eigentlich nicht nur in die negative Richtung, weil da kenne ich jemanden aus meinem sehr, sehr engen Kreis, der gerade umgezogen ist und jetzt woanders bei der Polizei anfangen kann. Das bietet ja eigentlich auch nicht jeder Arbeitgeber.
Natürlich, das ist auch der Vorteil. Also man kann eben auch die Möglichkeiten eines gesicherten Arbeitsplatzes dafür nutzen, innerhalb der großen Familie der Landesverwaltung Niedersachsen sich komplett zu verändern, sowohl inhaltlich, wenn man die entsprechend breite Basis hat, aber eben auch örtlich.
Wir haben schon angesprochen, dass das Land gerade Leute für die IT sucht. In diesen Bereichen werden gerade nochmal Jobs ausgeschrieben, beziehungsweise Stellen und Personal wird gesucht. Bedeutet das, dass jetzt die Digitalisierung im Land auch vorangetrieben wird? Und wie sieht es da auch mit so Sachen wie Homeoffice, gerade durch Corona nochmal super relevant geworden, oder Telearbeit aus?
Das ist ein großes Thema in der Landesverwaltung, nicht erst seit Corona, ja, aber durch Corona nochmal deutlich beschleunigt. Früher haben wir Telearbeit dazu gesagt, heute sprechen wir von Homeoffice. Es trifft es auch besser und ist auch zeitgemäßer, es so zu nennen. Wir hatten im Innenministerium, nur mal um ein Beispiel zu sagen, jetzt in der Pandemiezeit zur Hochzeit einen Anteil von über 70% Beschäftigten im Homeoffice. Mhm. Bei dieser Zahl wird man nach der Pandemie nicht wieder landen, aber wir werden ganz sicher auch nicht wieder da ankommen, wo wir vor der Pandemie waren. Wir werden nicht wieder in die Zeiten zurückgehen können und sollen, finde ich, wo alle zwingend im Büro arbeiten müssen, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Die Pandemie wird in diesem Punkt auch unsere Arbeitswelt nicht nur in der öffentlichen Verwaltung, aber gerade auch da verändern.
Das klingt alles ganz attraktiv und vorhin hatten Sie schon gesagt, so jemand wie ich könnte jetzt auch noch anfangen. Wie ist das denn mit dem Quereinstieg? Ist das so möglich? Erstmal aus meiner Branche und dann vielleicht, wenn ich schon mal beim Land was gemacht habe, wenn ich 5 Jahre im Land gearbeitet habe, die ersten Schritte auf der Karriereleiter gegangen bin, kann ich dann nochmal umswitchen und vielleicht mir was anderes innerhalb des Landes anschauen und auch da den Beruf wechseln?
Na klar, es hängt immer so ein bisschen vom Berufsbild ab, von der Ausbildung, die man hat, aber ich sag mal so, mit einer allgemeinen Verwaltungsausbildung oder im sogenannten früher genannten höheren Dienst als Jurist kann man in jedem Bereich der Landesverwaltung arbeiten. Und als Lehrer mit einer Fächerkombination A, B kann ich an jedem Ort in Niedersachsen theoretisch, an jeder Schule, für die ich den Abschluss habe, arbeiten. Also die Möglichkeiten sind da enorm vielfältig, sowohl innerhalb der Verwaltung, der Landesverwaltung, als auch von außerhalb nach innen. Mein Pressesprecher war, bevor er mein Pressesprecher wurde, Studioleiter eines privaten Radiosenders in Osnabrück.
Den kenne ich.
Genau. Also das ist theoretisch alles möglich, solange ein paar Voraussetzungen erfüllt sind. Und das macht es eben für viele Menschen auch attraktiv.
Ja, mit Blick auf ihn könnte ich dann ja vielleicht dieser Karriere auch noch folgen. Ein wichtiges Thema jetzt gerade, Homeoffice hatten wir angesprochen, Work-Life-Balance, aber ganz wichtig darauf nochmal der Blick, Inklusion, Gleichberechtigung und wie weit ist das Land mittlerweile bei dieser Frage Querschnitt der Gesellschaft?
Also ich kann das insbesondere natürlich für meinen Geschäftsbereich sagen, aber das gilt für fast alle Bereiche gleichermaßen. Wir haben einen enorm hohen Anteil von Frauen. Inklusion wird schon gesetzlich geregelt, sehr, sehr ernst genommen und betrieben. Wir schaffen Möglichkeiten, wie es sie in der freien Wirtschaft praktisch nicht gibt, aus unterschiedlichen Gründen. Von daher wird das gelebt. Ich nehme mal ein Beispiel: bei der Polizei stellen wir inzwischen jedes Jahr im Anwärterjahrgang mehr als 40% Frauen ein. Das heißt, im Polizeivollzug sind heute durch die hohen Einstellungen von Frauen in den letzten Jahren 31% inzwischen weiblich im Vollzug. Das ist wirklich viel. 31 weibliche Vollzugsbeamte. 31%, nicht 31. Und das Gleiche gilt zum Beispiel für Menschen mit Migrationsgeschichte. Da stellen wir jedes Jahr inzwischen, das schwankt je nach Bewerberlage, zwischen 11% und 14% ein, bei einem Bevölkerungsanteil von 20-25%. Das ist auch eine enorm gute Quote. Und das macht uns eben auch attraktiv, zumal wir auch noch durch unsere eigenen Regelungen dazu angehalten sind und das auch leben, eben dafür zu sorgen, dass Frauen entsprechend gefördert werden. Ich mag den Begriff nicht, weil Frauen nicht gefördert werden müssen, sondern die müssen einfach die gleichen Chancen haben. Und auch dafür sorgen wir in der Verwaltung.
Einen Punkt, den ich vorhin noch ansprechen wollte, ganz wichtig, der Wiedereinstieg in die Arbeit, Thema Gesundheitsförderung nach zum Beispiel psychischen Krankheiten. Das ist ja, ich glaube, jetzt auch nochmal durch die zusätzliche Belastung durch Corona für viele Menschen ein Thema, die jetzt gerade aus dem Dienst nochmal rausgehen und dann einsteigen nach einer psychischen Belastung, psychischen Krankheit. Unterstützt das Land auch an dieser Stelle?
Das tun wir erstens aus Überzeugung für alle und bei den Beamten außerdem noch aus dem grundgesetzlich verfassten Fürsorgeprinzip des Arbeitgebers heraus. Das heißt, wir haben ein hohes Interesse aus vielerlei Gründen, Beschäftigte des Landes, egal in welchem Status sie sind, nicht wegen einer Erkrankung zu verlieren. Weder in den vorzeitigen Ruhestand noch in die Frührente oder sonst wohin. Wir haben ein Interesse daran, dass er, sie wieder gesund wird und weiterarbeiten kann. Und dazu gibt es dann eben Modelle von Wiedereingliederung über Teilzeit, über vieles andere mehr. Das tun wir in unserem Interesse. Da ist jemand, der hat seinen Job gelernt, also ihren Job gelernt über viele Jahre, ist womöglich ausgebildet worden bei uns. Den wollen wir jetzt nicht einfach so verlieren. Aber wir tun es auch aus Sorge um den Menschen, weil wir ihn halten wollen.
Zum Abschluss habe ich immer noch eine Frage vorbereitet. Und zwar stellen Sie sich vor, eine Bewerbersituation. Sie sitzen auf der gemütlichen Seite des Schreibtischs, das heißt, Sie sind nicht der Nervöse und auf der anderen Seite kommt jemand rein, in dem Fall nicht ich, also stellen Sie sich jemand anderem vor, Bewerberin, Bewerber. Und was überzeugt Sie, welche Eigenschaft von diesem Bewerber, von dieser Bewerberin, was muss er oder sie mitbringen, damit Sie sagen, ja, das ist der Richtige?
Also neben den formalen Skills, Ausbildung und so weiter, die sind natürlich Voraussetzungen formaler Art, ist es für mich immer, aber das ist sehr unterschiedlich bei jedem, da hat jeder auch seine eigenen Präferenzen. Für mich ist es sehr, sehr wichtig, Selbstreflexion, die möchte ich erkennen, dass jemand nicht ankommt und schon sagt von sich, ich bin perfekt, ich kann alles und mache das ab morgen. Gleichzeitig aber selbstbewusst zu sein, ohne selbst überschätzt, das ist auch, glaube ich, wichtig. Authentizität, Leidenschaft. Aber ich finde, jemand, der sich für etwas bewirbt, für einen Job bewirbt, für einen Arbeitsplatz bewirbt, den er möglicherweise ein Leben lang oder zumindest eine lange Zeit machen will, sollte erkennen lassen, dass das für ihn nicht irgendein Job ist, sondern ein Beruf. Vielleicht nicht immer eine Berufung, aber etwas, wofür er brennt, wie man so schön sagt. Also Leidenschaft, finde ich, ist sehr, sehr wichtig, weil man nur dann auch wirklich optimale Leistung bringen kann für sich und für uns als Arbeitgeber. Fiel mir noch ein paar andere Faktoren ein, aber das würde ich sagen, erstmal die wichtigsten und übrigens auch Loyalität. Das ist in einer Gesellschaft, die in der immer öfter auch Ellenbogen eingesetzt werden, eine ganz wichtige Charaktereigenschaft, loyal zu sein, nicht zu verwechseln mit Kadavergehorsam.
Ich glaube, das können sich ganz viele Bewerberinnen und Bewerber jetzt für das Land Niedersachsen zu Herzen nehmen. Ich habe heute viel gelernt, gerade auch über Ihre Motivation. Vielen Dank, Boris Pistorius.
Ich danke auch. Vielen Dank.